Ich begrüße im Studio jetzt unseren Gast Johannes Blinkle alias Luven, Street Art Künstler oder Graffiti Künstler. Was benutzt du lieber?
Gute Frage. Street Art passt wahrscheinlich zu meinen Auftragsarbeiten eher. Ansonsten male ich viel klassisches Graffiti.
Was ist der Unterschied?
Na, Graffiti sind streng genommen einfach Schriftzüge. Also, und viele Leute sagen zu allem, was mit Sprühdosen gemacht wird, Graffiti. Aber das ist ja auch eine Definitionssache. Ich bin nicht der, der das entscheidet, was da was ist. Aber für mich ist Graffiti auf jeden Fall Buchstaben. Also alles, was mit Tiere und schöne Formen und Muster ist, schon kein Graffiti mehr, streng genommen.
Sondern da gibt es dann den Überbegriff Street Art.
Ja, so wurde es irgendwann, ich weiß nicht, wann es aufgekommen ist, die letzten paar Jahre irgendwann mal. Und streng genommen, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, Graffiti ist eigentlich immer illegal. Also man könnte sogar so weit gehen und sagen, wenn ich legal in der Hall mal, ist es auch kein Graffiti.
Ja, streng genommen.
Ja.
Warum?
Na, weil die Grundidee von Graffiti schon die ist, dass es nicht erlaubt ist. Ja. Und man irgendwo verbotenerweise seinen Namen hinterlässt.
Wo kommt das eigentlich her?
Aus New York ursprünglich, soweit ich weiß. Da gab es mal irgendwann einen. Ich meine, die Leute streiten sich, wer da der Erste war und wer wann angefangen hat. Es gibt zwei Bekannte. Einer hieß Taki. Der war, glaube ich, aus einer griechischen Migrantenfamilie. Und der ist irgendwann durch die Stadt gelaufen, hat überall Taki hingeschrieben. Und dann gab es noch einen anderen, wie hieß der? Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Und da streiten sie sich. Cornbread hieß, glaube ich, der andere. Und da gibt es so verschiedene Geschichten, wer da jetzt der Erfinder ist quasi.
Der Ursprungsort kann man New York ausmachen. Wann war das? 70er Jahre?
Ich glaube Ende 70er, Anfang 80er. Ja. Also auch da streiten sich so die Geister.
Ranken sich Mythen. Weiß man da auf, quasi ist das dann so eine Markierung gewesen von der Region dann schon oder was?
Ja, also ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber der Taki war, glaube ich, ein Bote für irgendwas. Das heißt, er war den ganzen Tag berufsmäßig in der Stadt unterwegs und hat eben dann angefangen, überall, wo er war, seinen Namen einfach irgendwo an die Wand zu schreiben. Und man muss dazu sagen, am Anfang waren das jetzt keine Style-Writings, wie man das nennt, also keine großen Graffitis mit Sprühdosen, sondern die haben tatsächlich mit Stiften angefangen. Das, was die Leute heutzutage die hässlichen Tags nennen.
Wie kam die Sprühdose dann ins Spiel?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich nehme an, irgendjemand hat dann gemerkt. Also der Nachteil beim Stift ist eben, dass der Untergrund entscheidend ist. Und mit einer Sprühdose kann man ja quasi einfach überall drauf sprühen.
Also der Stift braucht was Glattes und
eher. Sozusagen, ja. Also wenn man einen Stift auf einer rauen Oberfläche zweimal benutzt, dann war es das mit dem Stift.
Und wie bist du selber dazu gekommen?
Ich habe das bei meinem Cousin gesehen. Der ist wie viel älter als ich? Ich glaube 5 oder 6 Jahre. Und als ich so 9, 10 glaube ich, habe ich das gesehen, dass der das macht. Also der hat auch gesprüht früher, als er dann so 15, 16 war. Und das hat mich ziemlich fasziniert. Also ich muss dazu sagen, ich mal schon immer. Und ich bin auch schon immer Kunst interessiert gewesen, vom Kindergarten an eigentlich. Und habe immer schon viel gezeichnet und in der Schule viel gezeichnet, anstatt mein Zeug zu machen und so.
Aber was hat dich denn daran fasziniert?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also man muss dazu sagen, ich habe auch schon immer gern geschrieben, wobei Schreiben eigentlich nicht stimmt. Ich habe gern schön geschrieben. Also wir hatten in der Schule, damals gab es noch Schönschreiben, da hatten wir so ein Schönschriftheft und da mussten wir einfach uns Mühe geben, schön diese Schreibschrift zu machen. Und das hat mir Spaß gemacht, alles andere Schreiben nicht so. Also es ging schon früh offensichtlich um diese Ästhetik beim Schreiben. Ja, und ich glaube, Graffiti ist einfach der nächste Schritt, noch schöner zu schreiben. Und ich meine, hinzu kommt halt noch der Aspekt, dass es einfach keine vorgesetzten Buchstaben sind, sondern man kann halt machen, was man will. Also es sind halt Fantasiebuchstaben oder man erfindet neue Buchstaben, neue Formen, Farbkombinationen. Ja.
Und quasi von der Faszination am Anfang, wie hat sich das bei dir weiterentwickelt? Hast du dann erstmal ein Sketchbook gehabt oder bist du gleich auch an Wände gekommen?
Nee, ich hatte tatsächlich erstmal so ein Sketchbook und da habe ich dann ganz viel gezeichnet. Später kam dann tatsächlich noch so ein bisschen so klischee-mäßig der Hip-Hop dazu. Das war aber erst, weiß nicht, 2-3 Jahre später. Da habe ich dann auch die Musik für mich entdeckt. Also das Graffiti war tatsächlich zuerst da bei mir. Ja, und da habe ich einfach, ich habe auch viel kopiert. Ich glaube, das machen viele, die irgendwie damit anfangen. Man schaut irgendwie, was machen die, die es können und versucht es irgendwie nachzumachen. Ich habe teilweise ganze Bilder einfach komplett kopiert oder nachgemalt in meinem Sketchbook. Es gibt einen bekannten Künstler, Can2 heißt der. Der ist auch heute noch sehr bekannt. Der sprüht auch schon seit, keine Ahnung, Ende der 80er wahrscheinlich in Deutschland. Einer von den ersten, schätze ich jetzt mal. Und ja, den fand ich ziemlich geil, was der gemalt hat. Und da habe ich viel. Der hat so einen ganz klassischen Hip-Hop-Style, sage ich immer. Also der malt so B-Boy-Character und ja.
Und wo hast du die Bilder dann alle gesehen? Damals war ja noch nicht hier mit Internet so.
Es gibt so ein paar ganz klassische Bücher zum Thema Graffiti, also Bildbände streng genommen. Wie hießen die? Graffiti Art Germany oder so und Subway Art. Ich sage, das sind so Klassiker und die haben die meisten auch damals einfach gehabt. Die habe ich mir dann bestellt beim Hip-Hop-Mail-Versand meines Vertrauens und habe die dann ausgehend studiert.
Und da dann auch quasi abgezeichnet und deine Vorbilder sozusagen sind da dann auch entstanden.
Ja, man schaut halt, was machen die anderen. Also es kann auch nicht ein Problem, aber man ist halt dann dadurch auch immer gleich beeinflusst, wenn man sich an was orientiert. Ich glaube, das war auch das Schöne am Anfang, dass Leute, die in Deutschland damit begonnen haben, die tatsächlich gar keine Einflüsse hatten, außer vielleicht ein Bild, das sie irgendwo gesehen haben, dass die vielleicht mitverantwortlich waren ein Stück weit auch, dass sich neue Stile entwickelt haben. Weil man halt natürlich unbeeinflusst an die Sache rangeht und irgendwie eigene Ideen haben muss. Was heutzutage dann wahrscheinlich erschwert ist durch halt Internet und Instagram und Facebook und alles.
Wie hast du deinen eigenen Stil entwickelt dann?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe meinen Stil noch nicht mal entwickelt. Also ich habe irgendwie jahrelang darauf gewartet, dass sich irgend so ein Stil verfestigt. Es gibt schon einzelne Elemente, die sich viel wiederholen. Aber ich habe gemerkt, also ich habe auch einen Instagram-Account und da lade ich das meiste Zeug hoch und wenn ich mir den so durchgucke, dann sieht man immer wieder so Phasen, wo sich dann der Stil wieder ändert. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn Leute einfach immer das Gleiche malen. Ich meine, das darf jeder machen, wie er will, aber ich glaube, so geht es auch Musikern und anderen Künstlern, dass die was eine Zeit lang tun und dann irgendwie keinen Bock mehr darauf haben und was Neues brauchen. Ja.
Und wie kommst du zu neuen Phasen dann auch? Gibt es da irgendwie manchmal auch Wendepunkte?
Ja, also mittlerweile bin ich wieder ein bisschen weg vom klassischen Graffiti und mache gerade viel so kalligrafiemäßige Sachen. Also ich habe auch jetzt die letzten 2 Jahre viel auf Papier gemacht mit nur Feder und Tinte. Eben so klassische Kalligrafie, wobei es ist jetzt in dem Sinne nicht klassisch, dass ich da auch eigene Buchstaben erfinde. So in der klassischen Kalligrafie sind es, glaube ich, immer wieder die ähnlichen Alphabete. Und da gibt es auch so klassisch gotische Buchstaben und weiß nicht, wie die alle heißen. Und ich habe so ein, ja, schon vielleicht so einen eigenen Stil, wobei der jetzt nicht total einzigartig ist. Also es gibt auch viele andere Leute, die das machen.
Und Kalligrafie, lässt sich das auch auf die Wände übertragen dann? Oder ist das eher so dann aus dem
Papier? Ja, also ich mal den Stil dann quasi auf die Wand, ja. Da gibt es auch schon mittlerweile einen eigenen Begriff, das nennt sich dann Kalligraffiti, weil es eben die Mischung aus diesen 2 Sachen ist. Also ich habe auch teilweise schon nur mit dem Pinsel auf die Wand gemalt, also dann irgendwie einfarbig grundiert und dann nur mit dem Pinsel Buchstaben gemalt.
Und die Buchstabenkunst der Kalligraphie und die der Graffiti, wodurch unterscheidet die sich dann nochmal? Weil es ist ja beides Buchstabenkunst eigentlich.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Kalligraphie im klassischen Sinne ist einfach schönes Schreiben. Da sind wir dann wieder am Beginn angekommen, wo ich das in der Schule schon gern gemacht habe. Ich meine, früher, ich weiß jetzt die Geschichte nicht genau, aber Kalligraphie kommt ja auch aus der Zeit, als es noch keinen Druck gab zum Beispiel. Da mussten sich ja die Leute hinhocken und das Buch 200 Mal schreiben oder wie oft auch immer. Und das hat, glaube ich, also da gab es dann schon so diesen Schritt zum Kreativen. Man kennt das ja oft dann aus so alten Texten, dass der erste Buchstabe zum Beispiel total imposant, verschnörkelt, aufwendig geschrieben ist und dann geht es in die normale Schrift über. Ja. Und ja, beim Graffiti eben ist so ein einfach kreativer im Großen und Ganzen.
Und welche Technik bevorzugst du da?
Das ist tagesformabhängig tatsächlich. Also ich sprühe einfach total gern. So das Medium-Sprühdose, das hat einfach ganz viele tolle Eigenschaften, ja, die einzigartig sind, finde ich. Das ist der Unterschied, der größte Unterschied von der Sprühdose zu allem anderen ist, dass man keinen Kontakt zum Untergrund hat. Also im Endeffekt fuchtelt man ja nur in der Luft rum. Und mit einem Stift hat man immer Kontakt zum Papier oder zu was auch immer.
Aber was das ist das Faszinierende, man berührt nicht die Wand oder den Untergrund. Was hat die noch für faszinierende Eigenschaften? Man muss sie auch aufbereiten, oder? Die Sprühdose, das Schütteln hat ja auch sowas.
Ja, das ist nach der 15.000. Dose nicht mehr so toll, die Dose zu schütteln. Muss man tatsächlich immer konsequent machen, weil sonst kommt die Farbe halt nicht richtig raus. Also wenn die Dose frisch ist, muss man schon so 1-2 Minuten, sollte man die schütteln. Und wenn man das dann mit 20 Dosen gemacht hat, bevor man anfängt mit Malen, dann ist man auch froh, wenn es vorbei ist.
Gibt es da den Schüttelarm beim Graffiti?
Ja, sozusagen.
So ein Ellbogenkrankheit, ja. Oder wo tut es dann hinterher weh?
Ja, schon im Oberarm, ja. Schulter, je nachdem, wie viele Dosen das waren. Ne?
Und schon mit Schmackes, also ja. Da ist eine Kugel drin, die dann die Farbe mischt.
Genau, ja, also die Farbpigmente, ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, aber ich glaube, die Farbpigmente, seit wenn die jetzt halt 3 Monate lang im Regal steht oder noch länger, dann setzen sich eben die Farbpigmente ab vom Lösungsmittel. Und das muss man einfach wieder gut durchmischen.
Sonst hat man quasi nur Lack oder?
Sonst kommt erstmal nur so eine quasi transparente Süppchen raus und dann deckt es nicht richtig, weil eben keine Pigmente im Lack sind. Ja.
Wird auch immer noch so viel Aufhebens gemacht um den richtigen Sprühkopf?
Ja, ich glaube, das gibt es schon immer. Wobei, also ich habe das auch, man kennt es so, wenn man mit irgendwas anfängt. Jetzt auch im Internet sieht man das ja viel, wenn man Leuten zuguckt, die Kunst machen, sei es irgendwelche Instagram-Videos oder auf YouTube oder so, dann fragt man sich, wow, sieht das geil aus, welchen Stift hat der da benutzt? Aber ich bin halt irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es tatsächlich ganz wenig mit dem Arbeitsmaterial zu tun hat. Natürlich vereinfacht es oft Dinge, aber wenn man es kann, dann kann man es und wenn nicht, dann nicht. Und da hilft dann auch der richtige Sprühaufsatz nicht, um das besser zu machen. Ja.
Also dann tut es auch eine handelsübliche Dose.
Genau, aus und damit dem kann man auch ein geiles Bild malen. Ja. Ja. Also wie gesagt, man kann jemand, der das richtig gut kann, kann es auch mit schlechtem Material gut machen. Ja.
Aber wenn man es gut kann, dann nimmt man auch genauer wahr die feinen Unterschiede des Arbeitsmaterials.
Ja, also es gibt einfach viele verschiedene Techniken und also ich meine, es gibt auch Caps, also die Sprühaufsätze, da gibt es große und kleine. Wenn man jetzt große Flächen ausfüllt, dann stellt man sich nicht unbedingt mit einem feinen Cap hin und macht das ewig.
Was muss man sonst noch alles beachten, wenn man anfängt zu sprühen, also außer jetzt durchschütteln und...
Also konsequenterweise muss ich als erstes sagen, man muss auf die Schutzausrüstung achten. Sollte man. Ich bin da selber ein bisschen nachlässig und habe aber das Thema tatsächlich auch in letzter Zeit öfter im Kopf gehabt mit Maske. Handschuhe sind eigentlich auch ganz wichtig. Ja, weil also da ich das beruflich mache immer wieder, auch über längeren Zeitraum und dann in meiner Freizeit auch noch, merkt man das schon teilweise. Also es ist definitiv gesundheitsschädlich, den ganzen Tag Lack zu atmen.
Wie merkst du das?
Na, man hat dann abends Kopfweh oder so einen leichten Druck. Wobei bei mir ist es oft eine Kombination aus, ich habe kein Wasser getrunken und Lack, glaube ich. Ich vergesse gerne mal das Wasser trinken. Ja.
Macht es auch so eine Art High?
Ja, aber nicht angenehm. Eher so, ja, Kreislaufproblem technisch. Ja.
Aber trotzdem gehört es auch dazu, dieser Duft von Lack.
Ja, ich mag den auch. Also es kommt ein bisschen auf die Marke an. Die riechen tatsächlich auch alle verschieden. Aber es ist trotzdem nichts. Also man sollte das, wenn man das jetzt mal irgendwie mal macht oder mal durchläuft, macht es gar nichts. Aber ich habe auch schon Geschichten gehört, weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist, aber dass es auch Künstler gibt, die da schon schwere gesundheitliche Schäden erlitten haben irgendwann, beziehungsweise so Unverträglichkeiten entwickelt haben und dann tatsächlich auch nicht mehr sprühen konnten. Und wie viel da jetzt wahr dran ist, weiß ich nicht. Aber
Masken tragen ist man jetzt gewohnt, dann halt auch noch beim Sprühen.
Ja, wobei das ist tatsächlich eine richtige Maske. Also da hilft dann so eine Corona-Maske nicht so viel. Da braucht man dann einen speziellen Filter gegen organische Dämpfe. Ja. Also ist eine richtige Gasmaske tatsächlich. Ja.
Die man so quasi mit auch mit Augenschutz?
Nee, könnte man, wenn man ganz konsequent ist, vielleicht auch machen. Also ich arbeite auch manchmal an der Decke. Wenn ich Aufträge mal, jetzt vor kurzem Anfang des Jahres habe ich einen Tunnel gemalt, da habe ich auch die Decke bemalt und da ist tatsächlich, da merkt man es dann, weil wenn dann der Sprühnebel in die Augen träufelt, dann brennt es auch mal. Ja. Aber wenn man jetzt an der Wand malt, das fällt nach unten, das Zeug, von daher. Ja.
Und welche Eigenschaften braucht der, hat der guter Lack dann und weniger guter Lack?
Also es kommt ein bisschen darauf an, was man damit machen will und wie lange das bleiben soll. Also es gibt da so ein paar Marken in Deutschland, die verbreitet sind. Die einen sind ein bisschen günstiger und das ist aber auch Geschmackssache im Endeffekt. So, es gibt Belten, heißt eine Firma, die kommen aus Laar im Schwarzwald und die sind ganz bekannt. Die machen meiner Meinung nach den hochwertigsten Lack. Also der hält auch tatsächlich einfach lang, da kann auch 10 Jahre lang die Sonne drauf scheinen und es hinterlässt natürlich schon auch Spuren irgendwann, aber bei anderen ist das nicht so haltbar.
Und das sind Firmen, die haben sich gezielt auch auf diese künstlerische Tätigkeit eingestellt und dafür produziert? Oder werden dann die auch quasi noch in der Autowerkstatt oder so?
Ne? Also Belten ist tatsächlich dafür bekannt, dass die, glaube ich, weiß das jetzt auch nicht genau, aber die haben als einer der ersten Firmen sich tatsächlich auch auf Graffiti-Lacke spezialisiert.
Also ist auch ein großer Markt.
Ja, ich habe es schon immer mal gesagt, ich würde mal gern wissen, wie viel Sprühdosen jeden Tag weltweit verkauft werden. Das ist wahrscheinlich eine extrem große Zahl.
Ja. Recherchieren wir mal.
Ja.
Machen wir was. Und dann hast du dein Arbeitsmaterial, du hast den Lack deiner Vorliebe deiner und hast die Maske auf und dann was musst du mit dem Untergrund machen? Worauf kommt es da dann nochmal an?
Also wenn ich meine Freizeit mal, dann mache ich das immer hier in den Hall of Fames, nennt man das, also Plätze, wo man legal malen kann. Und da muss ich meistens erstmal grundieren, weil es halt schon ein Bild drauf ist. Und ich will frisch starten und quasi einen leeren Hintergrund haben.
Also grundieren heißt, mit was machst du das?
Also man kann irgendeine Farbe nehmen, ist im Endeffekt egal. Wenn es nicht lang heben soll, kann man auch Innenraumfarbe nehmen. Aber ansonsten, streng genommen, Fassadenfarbe würde lang halten. Aber dort ist es egal, wird eh gleich wieder übermalt. Und dann halt mit der Rolle ganz normal streichen im Endeffekt.
Ja, wie ist denn da der Kodex dann auch so mit, oder wie geht es dir dabei? Du übermalst ein anderes Bild und weißt aber auch, deins ist nicht lang da.
Also mir persönlich macht es mittlerweile nichts mehr. Gab mal eine Zeit, also streng genommen gibt es eine Regel, so eine ungeschriebene, die besagt, man malt nur dann drüber, wenn man was Hochwertigeres drüber malt oder was Gleichwertiges. Aber da scheiden sich dann schon wieder die Geister, was ist jetzt toll und was nicht. Und ich habe das Gefühl, in Tübingen an sich ist das eh nicht so beachtet. Aber wie gesagt, ich hänge nicht an meinen Bildern. So, ich könnte es auch rein theoretisch, nachdem ich es gemalt habe, direkt wieder überstreichen. Also ich mache mir ein Foto, das ist mir tatsächlich wichtig, dass ich ein Foto davon habe. Halt fürs Archiv. Aber danach ist so der Weg ist das Ziel quasi.
Das Bewusstsein, dass es was Flüchtiges ist und es ist auf jeden Fall da und verursacht auch, oder ist Teil des künstlerischen Schaffens,
ja,
der Identität auch.
Es gehört für mich jetzt nicht unbedingt dazu, wobei, wie gesagt, wenn wir dann wieder beim eigentlichen Graffiti sind, das im illegalen Rahmen stattfindet, dann werden die auch manchmal geputzt oder überstrichen. Also es ist schon Teil des Graffitis, streng genommen, dass es nur temporär ist oft.
Aber nochmal zu dieser Tübinger Szene, wie nimmst du das wahr hier in Tübingen? Gibt es da einen Austausch oder auch, man macht mal was zusammen?
Ja, also es gibt ein paar Leute, mit denen gehe ich regelmäßig malen und die anderen kennt man halt. Also es gibt nicht so viele. Ja.
Und wo sind die Hall of Fames in Tübingen?
Ja, die gibt es am Westbahnhof, beim Bauhof quasi, die Rückwand zu den Gleisen hin. Da gehe ich am liebsten hin, weil es halt ein bisschen außerhalb von der Stadt ist und es ist auch ein bisschen grün außenrum wenigstens. Dann gibt es unter der Blauen Brücke mittlerweile neu eine Wand. Da gehe ich nicht so gern hin. Die Wand ist zwar die beste, weil sie ein großes Format hat und relativ frisch ist, keine Löcher hat und so. Aber da ist es meiner Meinung nach ziemlich laut und unentspannt. Und da fahren die Züge immer vorbei und Autos und oben fahren die Autos. Und ja. Ich bin lieber ein bisschen im ruhigeren.
Also Westbahnhof, Blaue Brücke und das war es dann schon,
oder? Nee, dann gibt es an der Pauline am Jugendhaus, kann man legal malen. Dann gibt es im Franzviertel am Jugendhaus Mixed Up, gibt es legale Wände. Dann gibt es, glaube ich, neu an diesem, da ist auch so ein Jugendtreff beim Bahnhof, beim Hauptbahnhof, ein bisschen die Straße runter Richtung Freibad. Da sind anscheinend jetzt auch irgendwelche Platten, wo man malen kann, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann gibt es im Egeria-Viertel anscheinend auch mittlerweile eine neue Wand, die ich auch noch nicht gesehen habe.
Hast du das Gefühl, das reicht? Es ist ja immer wieder so eine Diskussion, auch mehr legale Flächen, dann hört das Illegale auf. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also ich finde, es kann nie genug sein. Also es ist auch immer, manchmal ist es ein bisschen langweilig, immer an den gleichen Stellen zu malen. So, von daher, ich würde mir da auch mehr Abwechslung wünschen. Da hätte ich gar nichts dagegen. Aber ich würde mal sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also illegales Graffiti und legales Graffiti sind zwei verschiedene Dinge. Ja.
Also es können noch so viele Wände, legale Wände sein. Also die, die illegal sprühen wollen, machen es nach weiter.
Ja, müsste ich so bejahen.
Und du hast gesagt, manche sind Platten dann? Also von diesen Wänden?
Das
also
hat mir nur jemand erzählt, dass die einfach da so Holzplatten hingeschraubt haben. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Und aber normalerweise sind es Steinwände oder Mauern.
Also das ist schon, also es gab ja auch beim Wrecked Festival oder so, genau. Dann auch Folien oder Platten. Ja. Ist das ein anderes? Ja, Holz ist natürlich auch, saugt anders auf, oder?
Also wenn man es grundiert, was ich im Normalfall immer mache, macht es nicht so viel Unterschied, wobei ich mag tatsächlich auch Untergründe, die ein bisschen saugen, weil dann verläuft die Farbe nicht so schnell und dann kann man auch noch feiner arbeiten. Ja. Aber Folien zum Beispiel mag ich jetzt gar nicht. Also es gibt auch Leute, da kann man halt irgendwo zwischen zwei Bäumen oder so Plastikfolie spannen, aber das macht mir keinen Spaß persönlich.
Ja. Da tropft's. Es gibt ja in Tübingen, wenn wir jetzt gerade auch nochmal dabei sind, auch die Unterführung im Äpplehaus oder der Tunnel am Haagtor, die ja so ein bisschen umkämpft sind, sage ich jetzt mal. Ja. OB Palmer hat es ja so mehr oder weniger als Masterplan auch ausgerufen, da immer wieder die Kerchertrupps da hinzuschicken. Wie siehst du das als quasi Profi, ja, diesen fast schon ja nicht enden wollenden Konflikt?
Also ich verstehe die Vorgehensweise absolut gar nicht. Mal ganz darauf bezogen, dass das, glaube ich, einfach einen Haufen Geld kostet. Also jetzt wurde es erst wieder geputzt, beide Tunnel. Ich kriege das mit, weil ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin und da regelmäßig durchfahre. Und das dauert keine zwei Tage. Und das, was reingemalt wird, wird immer, sagen wir mal, minimalistischer. Ja. Manchmal ist es einfach nur ein Strich von Anfang bis Ende. Und ob das jetzt wert ist, da, also ich habe da auch schon Zahlen gehört, keine Ahnung, inwiefern die stimmen, aber es kostet mehrere tausend Euro, jede Reinigung, offensichtlich.
Ja. Und also du würdest sagen, hey, wir lassen den einfach dann so, oder?
Ich meine, es gab auch immer wieder die Idee mit legal bemalen, wobei ich glaube, den Punkt, weiß ich nicht, ob man den verpasst hat schon. Also das Thema ist ja so aufgeblasen mittlerweile und ich meine, das polarisiert halt auch, dass das immer wieder geputzt wird und immer wieder voll gemalt. Und mittlerweile eignet sich es halt hervorragend, um zu provozieren, da wieder reinzumalen, nachdem es geputzt wurde. Und ja, ich weiß es nicht, also mich stört es nicht. Ich finde den Tunnel tatsächlich noch langweiliger, wenn er frisch geputzt ist. Mal davon abgesehen, finde ich sie beide nicht schön, ob sie jetzt geputzt oder vollgemalt sind. Also ich finde es interessanter, da durchzulaufen, wenn irgendwo was steht oder was gemalt ist. Habe ich was zu gucken, so, wenn ich allein unterwegs bin.
Das Argument der Gegner von Text und Graffiti ist ja dann immer, dass es so quasi ein Sicherheitsgefühl mindere, dass Leute dadurch Angst kriegen würden. Siehst du da auch einen Zusammenhang?
Nee. Also ich wüsste nicht, warum man davor Angst haben sollte, aber ich weiß, glaube ich, wo es herkommt. Und es gibt ja auch diese Broken Window Theorie, heißt die, glaube ich, die besagt ja, dass wenn irgendwo was kaputt ist oder wenn Vandalismus stattfindet oder und man behebt es nicht, dass es dann dazu einlädt, dass es weitergeht. Es wurde anscheinend schon tatsächlich nachgewiesen, weiß ich nicht, wie die das gemacht haben. Aber macht schon Sinn, man sieht es auch manchmal an Wänden, die eben leer sind. Und wenn dann da ein Tag ist, dann dauert es nicht lang, dann kommen mehr dazu. Und eine leere Wand ist erstmal, ich glaube, da ist die Hürde größer, dran zu sprühen, wie wenn schon was dran ist.
Aber bei dem Tunnel ist es einfach jetzt schon eine sportliche Auseinandersetzung, ja, wo das ist, nicht mehr funktioniert.
Nee, ich glaube, das Thema ist schon, ja.
Was hast du für eine Meinung dazu, wenn es jetzt, was weiß ich, historische Gebäude in der Altstadt oder so, wenn da drauf getaggt wird oder gesprüht?
Also ich sage, muss jeder selber wissen, aber ich finde es an, also da ist für mich eine Grenze quasi. Also gerade historische Gemäuer oder, ja, weiß ich, Jahrhunderte alte Steinmauern oder so, das muss nicht sein, aber das ist nur meine Meinung. Ja, da finde ich es auch nicht so, das finde ich nicht cool.
Und dann auch diese quasi, die künstlerische Wertschätzung des anderen, also das an einer legalen Wand, das zu überstreichen und was Eigenes, Gleichwertiges, Höherwertiges drauf zu machen, ist das eine, aber Text zu setzen auch auf andere Bilder, gibt es da auch einen Kodex?
Eigentlich. Ja, es gibt so, wie gesagt, es gibt halt ein paar ungeschriebene Regeln, aber da gibt es halt ein paar Leute, die halten sich dran und es gibt ein paar, die tun es nicht. Und ich glaube, es gibt auch, also beim Graffiti gibt es auch bei ein paar Leuten einfach den Vandalismus-Aspekt, der da mit reinspielt. Und dann bietet es sich natürlich an, auch was, ich meine, Vandalismus, weiß nicht, was es jetzt heißt tatsächlich in der Definition, aber hat ja was mit Zerstören zu tun, ja.
Und da kann ja auch ein Reiz davon dann ausgehen, ja, dann für diese Leute. Ja. Ja.
Ich meine, Graffiti ist ja auch eine Jugendkultur und wird es auch wahrscheinlich immer sein. Das sind auch hauptsächlich jüngere Leute, Jugendliche und junge Erwachsene. Behaupte ich jetzt mal, mittlerweile gibt es da eben durch diese Generation, die jetzt schon lang sprühen, auch Ältere, die das machen. Aber so der, ich glaube, es gilt halt auch der Abgrenzung. Ich meine, was zu tun, was man nicht darf, ist halt, ja, entspricht einem gewissen Alter.
Ja. Wie siehst du deine Rolle da, auch als eher jetzt schon gestandener Maler, auch zwischen den Stühlen manchmal ein wenig, oder?
Ja, also ich liebe illegales Graffiti tatsächlich. Ich gucke mir das total gern an und ich weiß das auch, ich bewundere das teilweise. Also ich schaue es mir halt. In Tübingen gibt es jetzt gar nicht so viel, andere würden mir da widersprechen. Aber ich sehe es halt mittlerweile viel im Internet tatsächlich. Und es gibt einfach unglaubliche Künstler, die an unglaublichen Orten unglaubliche Sachen machen. Und das weiß ich. Also da steckt ja auch einen riesen Aufwand dahinter, irgendwie nachts irgendeine Aktion zu planen und das durchzuziehen und da sein Geld reinzubuttern und das Risiko einzugehen, erwischt zu werden und hohe Geldstrafen zahlen zu müssen.
Da nimmt man einiges in Kauf, weil die Strafen sind hoch, oder?
Ja. Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so. Also natürlich kommt es darauf an, wen es trifft. Aber es sind mit ein paar tausend Euro muss man wahrscheinlich schon rechnen und das kann durchaus sehr wehtun.
Jetzt bei die Bahn ist ja auch dann bevorzugt, ne? Also werden im ganzen Zug, ja, bemalt. Der Whole Train ist ja, glaube ich, auch so König Champions League oder so.
Also Whole Trains gibt es tatsächlich sehr selten, aber der Whole Car. Also ein Whole Car ist der ein Waggon quasi komplett. Ein Whole Train wäre ein kompletter Zug aus mehreren Waggons. Ja, das kommt ziemlich selten vor.
Aber gab es auch schon?
Das gibt es auch, das gibt es manchmal.
Das ist Weltmeisterschaft und Whole Car ist Champions League sozusagen.
Ja.
Aber die Bahn hat ja auch eine, glaube ich, ne, es steckt unglaublich viel Aufwand auch in die Verfolgung von
Graffiti. Ja, und meiner, also soweit ich weiß, ziemlich, wie sagt man, nicht erfolgreich. Also die Aufklärungsquoten sind nach wie vor, glaube ich, sehr gering.
Nächtliche hier konspirative Sprühaktionen sind nach wie vor besser oder nicht so leicht zu verfolgen, ja. Dann.
Ja, also ich glaube, Leute, die das lang tun oder geplant, wissen halt, auf was sie achten müssen. Ja, dann lässt sich das Risiko minimieren, glaube ich, auch einfach.
Illegales Graffiti in Tübingen, hast du gesagt, es gibt es nicht so viel. Es gibt ja aber dann Leute, die ne, auch jenseits von den Tunneln oder so, dann, du hast eingangs auch schon gesagt, ne, mit diesen hässlichen Tags, da sind wir dann wieder bei der Bewertung und dem Auge des Betrachters, der Betrachterin. Warum, wo ist da die Grenze zwischen hässlich und schön und faszinierend und so? Oder was nehmen Leute als hässlich wahr und was würden sie vielleicht als künstlerisch wahrnehmen?
Also das hässlich habe ich nicht aus meiner Perspektive gesagt, sondern die Leute sagen es immer. Ich finde Tags alles andere als hässlich. Ich finde die schön. Das hängt damit zusammen wahrscheinlich, weil das der Teil des Graffitis ist, der am nächsten an der Kalligrafie ist. Also im Endeffekt ist es ja wieder ein Schreiben an einem Stück und ein Schwung und man sieht eine Handschrift und ja. Und ich finde auch, also die meisten Leute sehen da halt einfach den Sinn nicht dahinter, das kann ich auch vollkommen verstehen. Und die sind ja meistens einfarbig oder oft auch schwarz und dass man das jetzt nicht ästhetisch findet, kann ich vollkommen verstehen, dass es illegal angebracht ist auf irgendeiner schönen weißen Wand. Ja. Ich sage ja, ich gucke mir das gern an, ich sehe das gern. Aber es hat auch was mit dem Blick zu tun. Ich meine, ich laufe durch die Stadt und nehme das halt wahr. Und ich sehe auch, wenn irgendwo was neu ist und ich sehe, wenn irgendwas schon seit 5 Jahren da ist. Und ich glaube, also die meisten Leute finden alle Tags hässlich.
Aber es ist eben halt auch Ausdruck dieser Kultur und Teil dieser Kultur. Und
ja, also wie gesagt, wahrscheinlich ist sogar der Ursprung, streng genommen, die Tags. Das war vor allem anderen da offensichtlich.
Kannst du die dann alle auch lesen? Entziffern sozusagen?
Die meisten, ja. Nicht alle. Also es kommt auch einfach auf den Grad der Abstraktheit an. Weil in Tübingen kenne ich die dann oder weiß, was da steht. Also ich kenne die Namen, die da stehen, habe sie schon öfter gesehen, es wiederholt sich auch oft dann. Und dann, wenn man weiß, was es sein könnte, ist es manchmal leichter zu entziffern.
Manche Leute sagen ja auch, das ist wie so ein bisschen ein Hund, der sein Revier markiert. Ja,
genau.
Stimmt schon so, ja, auch.
Ja, also ich sage, ich glaube, das war auch dieser Grundgedanke damals in New York von diesem Botenjunge, der einfach seinen Weg markiert hat, streng genommen, ja.
Gangs in Guatemala oder so machen das ja auch dann inzwischen. Da ist es ja dann mit Lebensgefahr verbunden, wenn man ein Terrain des Gegners markieren würde. Gibt es da hier auch dann Rivalitäten?
Also es gibt Gang-Graffiti, aber in Deutschland, also ich glaube, es gibt auch Stress in der Graffiti-Szene. Also in größeren Städten dann wahrscheinlich eher. Aber da, wo Menschen sind, sind halt auch Idioten meistens.
Hier in Tübingen ist ja auch relativ flächendeckend, die ADHS-Crew hat relativ viele Markierungen auch hinterlassen. Weißt du was über diesen Zusammenschluss?
Nee. Inwiefern?
Ja, was es damit auf sich hat auch oder so. Ne?
Ob's, das ist halt eine Graffiti-Crew. Ja.
Die aber ja auch eben im Verborgenen agiert und da auch bleiben will. Und dann. Na,
Crews sind ja oft, also immer Zusammenschlüsse aus vielen Leuten, die das machen. Und desto mehr Leute das sind, desto einfacher ist es eben auch flächendeckend präsent zu sein. Ja.
Und je mehr man präsent ist, desto größer ist der Ruhm dann auch?
Ja, streng genommen funktioniert das in der Graffiti-Szene so, dass man, wenn man viel hat, ja, dann kriegt man da durchaus Anerkennung.
Von anderen, aber auch von den eigenen.
Beiden, genau. Wobei, wie gesagt, das kommt auch auf die Motivation an, aus der Leute Graffiti malen. Es gibt auch Leute, die malen irgendwo einen Tunnel, wo niemals irgendjemand hingehen wird. Und denen geht es halt um die Aktion und nicht darum, dass das jemand sieht.
Ja. Musik ist auch Teil dieser Kultur gewesen, Breakdance ja eigentlich auch. Also es war ja alles so ein bisschen gemeinsam hochgekommen. Du warst beim Hip-Hop und hast dich davon entfernt. Wie war dieser Prozess bei dir, weg vom Hip-Hop? War das so?
Na, entfernt habe ich mich nicht komplett. Ich höre nur mittlerweile einfach viel mehr verschiedene Genres. Und wobei ich das auch schon immer gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auch schon als Jugendlicher Metal gehört. Metal und Hip-Hop. Ich meine, das ist eine außergewöhnliche Mischung wahrscheinlich. Und es gibt auch nach wie vor deutsche und amerikanische Künstler oder eigentlich von der ganzen Welt auch, von denen ich Hip-Hop und Rap höre. Aber es ist eben auch ganz viel anderes Zeug dazugekommen. Und also wenn man Hip-Hop sagt, dann haben die Leute meistens irgendwas im Kopf, was sie damit verbinden. Und das sind meistens nicht die Sachen, die ich höre. Also die kommerzielle Hip-Hop-Musik, die auch in den Charts irgendwie einen Platz gefunden hat, die hat mir immer weniger zugesagt. Findet auch einfach viel Sexismus und Homophobie nach wie vor statt. Und gefühlt wird es schlimmer und dann provoziert man und sagt halt irgendwelche dummen Sachen und die 14-Jährigen finden es halt edgy. Ja. Bin ich mittlerweile raus aus dem Alter, halte ich nicht mehr so viel davon.
Hörst du auch beim Sprühen Musik?
Auf jeden Fall, ich höre immer Musik. Musik ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Ja. Also ich höre eigentlich, wenn es geht, immer Musik.
Lufen, dein Künstlername, wie hast du dir den angeeignet? Kam der dir zugeflogen oder?
Also den habe ich schon eine ganze Weile. Im Endeffekt habe ich nur, glaube ich, was gesucht, was irgendwie gut klingt. Es gibt einen anderen Künstler aus München, der sehr bekannt ist. Der heißt Lou Mit. Und es wird eben auch L-O-O-M-I-T geschrieben. Also Doppel-O-U wie im Englischen. Und ich glaube, daraus wurde dann Louven.
Ja. Was bedeutet das?
Bedeuten tut es nichts. Das war nur, da ging es, glaube ich, hauptsächlich um den Klang. Meistens sucht man sich ja die Namen, oder würde ich sagen, die meisten suchen sich anhand der Buchstaben raus. Welche Buchstaben malen sie gern? Und was sieht gut aus? Welche Kombis sind gut? Und in der Hinsicht bereue ich den Namen mittlerweile ein bisschen.
Wieso?
Weil die Buchstaben nicht, also ein L ist nicht gut zu malen, Doppel-O ist nicht gut zu malen, V ist nicht gut zu malen, E und N ist in Ordnung. Also von daher. Aber hat sich halt gefestigt. Und ich male auch, also so Graffitis male ich auch alle möglichen Wörter oder Buchstaben. Da bin ich gar nicht so drauf fixiert, immer diesen Namen zu malen. Das ist dann halt die Unterschrift.
Aber wovon hängt es ab, ob ein Buchstabe jetzt gut zu malen ist oder nicht?
Das ist in erster Linie wahrscheinlich Geschmackssache. Aber ich würde sagen, das ist auch für den Laie zu erkennen, dass vielleicht ein I nicht so arg abänderbar ist wie ein K oder ein S zum Beispiel oder ein L. Also Buchstaben, die eh schon von der Struktur her simpel sind, sind eben schwerer anders zu malen, beziehungsweise so, dass man sie immer noch als den Buchstaben erkennt, wenn man das dann will. Also ein I ist halt ein I, ist halt ein Strich oder mit einem Punkt, aber kann man jetzt nicht so viel wilde Sachen machen. Bei einem K oder bei einem S oder bei einem M kann man dann schon ein bisschen wilder werden.
Mehr Schwingung reinbringen. Welche sind deine Lieblingsbuchstaben?
Das ist schwer zu sagen. Da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube schon so die meisten gern malen. Also R, S, E, K, M. Was noch? Ja, das waren. Ja.
Aber unterschreiben tust du deine Werke immer? Oder? Der Name gehört schon dazu dann.
Ja, also wenn ich kommerziell mal, dann auf jeden Fall. Und wenn ich so für mich in der Freizeit mal, nicht immer. Ja.
Wie bist du dazu gekommen, das auch kommerziell zu machen? Quasi als Beruf inzwischen, ja?
Ja, also ich bin selbstständiger damit. Und gelernt habe ich Jugend- und Heimerzieher. Und aber eigentlich wollte ich schon immer Künstler sein. Das ist schon ein Stück weit meine Leidenschaft. Und ich habe vor 9 Jahren eine MS-Diagnose gekriegt und war dann auch erstmal krank eine Weile. das war so ein bisschen ein Arschtritt und da habe ich mich in der Hinsicht dazu entschieden, das zu machen, was ich machen will oder eigentlich schon immer wollte. Es hat mir so tatsächlich ein bisschen die Motivation gegeben, den Schritt zu gehen.
Quasi eine Diagnose und auch eher einen Rückschlag dann zu nehmen als Next Step.
Krise als Chance quasi, ja.
Und wie lief das dann? Wie hast du quasi selbstständig machen? Davon hast du ja noch keine Aufträge, wenn du die Firma gründest.
Das ist eine gute Frage. Das kam tatsächlich einfach ein Stück weit von alleine. Also ich habe einfach viel gemalt, habe dann auch an der Steinlach mehr Bilder gemalt, von denen ich eben weiß, dass die auch als Dienstleistung oder Auftragsarbeit funktionieren könnten. Und dann sind einfach nach und nach Leute auf mich zugekommen und darauf aufmerksam geworden.
Was funktioniert als Auftragsarbeit besonders gut?
Also wie gesagt, ich sehe mich in dem Kontext mehr als Dienstleister momentan noch, wie als Künstler. Und von daher versuche ich immer ein bisschen auch die Kundinnenwünsche zu erfüllen. Also bildliche Darstellung auf jeden Fall. Tiere, ich male total gern Vögel. Das habe ich schon oft gemacht. Irgendwas, was die Leute halt einordnen können. Also alles, was abstrakt ist und so, hey, was ist das, was soll das bedeuten? Das meistens funktioniert nicht so gut.
Und von Farben her? Hast du da auch irgendwelche Vorlieben? Oder gibt es was da gut funktioniert?
Jetzt im Dienstleistungsbereich? Oder? Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich nicht mehr so gern knallig bunt male. Aber das ist in beiden Bereichen. Also sowohl in der Auftragsarbeit wie auch privat. Aber ich glaube, das ist genau wie der Stil, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Das ändert sich einfach immer wieder und man entwickelt ein neues Farbgespür. Das ist wie bei Essen vielleicht auch. Wenn man irgendwas nicht mag, dann probiert man es 5 Jahre später wieder und dann schmeckt es plötzlich gut.
Wie läuft es dann ab, wenn jemand quasi von dir ein Bild haben möchte? Man meldet sich und tritt in Verhandlungen und du machst dann eine Skizze. Kostenvoranschlag.
Genau, also die Leute melden sich meistens dann per E-Mail und dann, ja, meistens gehe ich gern vorbei, wenn es dann möglich ist und schaue mir an, um was es geht. Erstens kann man es besser besprechen, wenn man irgendwie voreinander steht, wie jetzt per E-Mail immer 10-mal hin und her zu schreiben. Ja, und dann versuche ich ein bisschen anzutasten, was wollen die dahin, was stellen die sich vor, wie viel Geld möchten sie ausgeben. Und je nachdem kann ich dann sagen, ja, geht oder geht nicht oder kostet so viel mehr. Oder, ja.
Die Stadtwerke Tübingen gehören zu deinen Auftraggebern. Da bist du relativ sichtbar, auch im Stadtbild mit diesen Versorgungskästen von denen.
Ja.
Wie kam es dazu? Wie hast du mit denen?
Ich glaube, das erste Mal lief das über das Jugendhaus Pauline. Ich glaube, da haben die angefragt. Weil der Dirk, der dort arbeitet, der hat eben Kontakte, der ist auch Hip-Hop begeistert. Er kennt auch ein paar Leute, die halt Graffiti malen. Und ich glaube, den haben die angefragt damals nach Kontakten, weil die das geplant hatten, sowas malen zu lassen. Und der hat dann ein paar Kontakte weitergegeben, die haben sich dann gemeldet, wollten ein paar Arbeiten sehen und dann ist eben zu den Aufträgen gekommen.
Und wie ist das für dich, wenn du jetzt die Teile da siehst auch? Ist das immer auch ein Stolz oder?
Ja, also gerade auf dem Weg hierher bin ich jetzt ja an einigen vorbeigefahren und das ist schon, also ich mal total gern so großflächig und die Chance hat man eben nicht so oft. Also der Nachteil davon, wenn es so mitten im Stadtbild ist und nicht mehr weggeht, ist, dass es dann halt so ist, wie es ist. Also das kennt wahrscheinlich jeder Künstler von sich, man ist selbst sein größter Kritiker und wenn man dann 3 Jahre später vorbeifährt, denkt man, die Farbe hätte vielleicht nicht sein müssen oder ja. Aber ansonsten ist es natürlich eine schöne Sache. Also mir haben die Türme auch gefallen, wo sie mit Graffiti vollgemalt waren. Aber ja.
Und deren Motivation war wirklich dann die wilden Tags wegzukriegen durch eine flächige Bebilderung?
Ja, das ist wohl leider die Grundmotivation der meisten dieser Aufträge. Ja.
Und erfolgreich?
Also bis jetzt wurde noch kein Bild reingemalt, ja. Also ich glaube, in größeren Städten passiert es mehr. Da hat die Graffiti-Szene dann quasi auch schon wieder zum Gegenschlag ausgeholt und malt dann auch beabsichtigt wieder da rein oder drüber, eben aus Protest. Was ich ein Stück weit auch verstehen kann. Ja, ist halt ein zweischneidiges Schwert, so die ganze Sache.
Ja, wie auch die Graffiti- oder Street-Art-Szene hat auch Einzug gehalten in den Kunstbereich und lässt Banksy-Bilder werden zu Höchstpreisen verhökert. Ja, ja. Auftragsarbeiten, all das ist ja zweischneidig, genau. Und es gibt Kritik. Wie stehst du da auch zwischendrin, wo du beide Seiten verstehen kannst? Ist ja ein bisschen schizophren manchmal. Ja,
ja, ist schon. Also im Endeffekt ist ja auch eine Kommerzialisierung von Kunst. So, das ist mir durchaus bewusst. Und ich bin der Meinung, sobald Geld fließt oder irgendeine Erwartung dran geknüpft ist, geht immer die Kunst auch ein bisschen flöten. Also ich glaube, desto freier man da sein kann oder desto uneingeschränkter man arbeiten kann, desto mehr Kunst ist das. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich mich da mehr als Dienstleister sehe und nicht jetzt als Künstler. Also es gibt sicher auch Leute, die können machen, was sie wollen und werden dafür bezahlt. Ja, aber im Endeffekt kann ich das, was ich am liebsten tue, den ganzen Tag machen und kriege Geld dafür und kann davon leben. Ja, wie gesagt, es hat seine zwei Seiten.
Aber als Künstler bist du ja eben auch noch aktiv.
Genau.
Und hast du auch in dem Bereich schon mal dann was verkauft? Oder Geldfluss gemacht? Nee.
Glaub nicht. Also man muss dazu sagen, ich mache alles Mögliche. Also ich bin, mittlerweile tue ich mir ein bisschen schwer mit drinne sitzen und was machen, aber ich habe auch schon eigentlich viele Leinwände gemalt und so Sachen. Wobei das dann meistens mal ausgestellt wurde, aber jetzt nicht irgendwie verkauft. Ich habe jetzt für die Kreissparkasse Leinwände gemalt, tatsächlich für eine Ausstellung. Die wurde jetzt aber schon dreimal abgesagt und neu geplant aufgrund von Corona.
Für wen würdest du vielleicht nicht arbeiten? Wo wäre da eine Grenze?
Ja, da ging es schon los dann bei der Kreissparkasse. Ist halt eine Bank und Banken sind halt Banken. Wobei ich dann auch gedacht habe, im Endeffekt, also ich bin bei der Volksbank mit meinem Konto und denen stelle ich auch jeden Monat mein Geld zur Verfügung. Dann habe ich gedacht, dann muss ich mich nicht davor drücken, Geld von denen zu nehmen, wenn die was von mir wollen. Aber ich habe da schon eigentlich... Wo wäre da meine Grenze? Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt dann auch auf den Moment drauf an, wo vielleicht dann auch mal jemand, ein großer Konzern kommt und dir halt viele tausende Euro bietet. Könnte ja was ändern an der Sichtweise. Also jetzt so Konzerne wie Coca-Cola oder so, das wäre schon, weiß ich nicht, das wäre schon komisch. Das ist ja auch diese... Und das ist ein bisschen das Problem mit dieser Kommerzialisierung von Kunst. Da gibt es auch mittlerweile diesen Begriff Greenwashing. Und das heißt im Endeffekt, dass also gerade so Firmen wie Coca-Cola oder so, die lassen dann halt irgendwo ein tolles Street-Art-Bild hinmalen. Und alle finden das toll, aber das ändert halt an dem kapitalistischen Grundgedanke des Konzerns nichts. Ja. Und die wissen das aber, wie das halt auf die Leute wirkt und alle finden es toll und ja.
Aber es ist auch schwierig dann zu sagen, hey, die Künstler sind dann die Schuldigen oder wer sich darauf einlässt, ist quasi Teil des Systems?
Ja, das, im Endeffekt muss das jeder selber wissen. Naja, das ist eine schwierige Frage. Ja, also ich sage, einerseits kann man es irgendwie verstehen, andererseits will man dann den moralischen Zeigefinger heben und sagen, das ist Schlechtes zu tun. Aber ein Stück weit hängen wir alle ein bisschen im System, egal welchen Job wir machen. Also es gibt natürlich Jobs, die sind auf jeden Fall sinnvoller als andere. Aber wir brauchen alle Geld, leider, und müssen alle einkaufen gehen und Miete zahlen, teure in Tübingen. Und ja. Wie gesagt, für mich ist dieser Preis auch das Kommerzialisierung der Kunst, dass ich eben, wie gesagt, das machen kann, was ich liebe. Vielleicht komme ich auch irgendwann an einen Punkt, wo ich das für mich machen kann und damit Geld verdienen.
Ja, schauen wir mal. Wir werden es weiter sehen, hoffentlich bald. Wo ist die nächste Wand von dir?
Im Egeria-Viertel ist momentan was geplant mit den Stadtwerken und in Frohndorf auch mit den Stadtwerken.
Privatleute, die Außenwand kann man auch machen.
Genau.
Auch privat, innen?
Privat male ich jetzt momentan in... Wie heißt der Ort? Altenburg, glaube ich. Richtung Rottenburg, kann es sein, ist es da hinten. Irgendwo Richtung Rottenburg da. Da male ich bei jemand privat gerade im Garten. Garagen sind oft so ein Ding. Drinne habe ich auch schon mehrmals gemalt, bietet sich dann aber mit Sprühdosen nicht so an. Weil dieser Sprühlack, der Nebel setzt sich überall ab, man muss alles abkleben und dann stinkt es zwei Tage lang nach Lack und so weiter und so fort. Wobei ich male auch teilweise mit Pinseln oder Acrylfarben.
Und Kontakt findet man?
Also am besten bin ich per E-Mail zu erreichen, luvenart@gmail.com. Alles zusammen und klein, ja.